Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Schön, dass Sie auch heute Abend wieder mit dabei sind. Es grüßt Sie herzlich Gregor Dornis. Vom 3. bis 6. Juni 2009 fand in Augsburg die 17. Theologische Sommerakademie statt. Diesmal zum brandaktuellen Thema irregeleiteter Fortschritt im Schnittpunkt zwischen Emanzipation und christlichem Glauben. Im Kern ging es dabei um bioethische Fragen, die das Leben an dessen markanten Grenzpunkten, also am Beginn und am Ende, betreffen. Stammzellforschung, künstliche Empfängnis- und Geburtenregelung, sogenannte Euthanasie und so weiter. Also um die Würde des Menschen am unmittelbaren Beginn und am äußersten Ende seines irdischen Lebens. In seinem Eingangsvortrag sprach der Dogmatiker Professor Anton Ziegenaus über die Würde der menschlichen Person als Maßstab ethischen Handelns. Professor Ziegenaus ist emeritierter Dogmatiker an der Universität Augsburg.
So, meine Damen und Herren, es war eigentlich so, dass ich mir gedacht habe, Moraltheologe bin ich nicht, jetzt nehme ich ein Thema, von dem ich noch ein bisschen was verstehe. Und so habe ich mir das erste Thema rausgesucht. Die Würde der menschlichen Person als Maßstab ethischen Handelns. Nicht einer Selbstanmaßung oder einem aufgrund seiner Verstandesbegabung durchgesetzten Anspruch entstammt die besondere Würde des Menschen im Vergleich zu den übrigen Geschöpfen. Die Würde ist Gott geschenkt. Der Mensch als Abbild Gottes, so lautet nun der erste Abschnitt. Der Mensch ist aus der übrigen Schöpfung herausgehoben. So wird seine Erschaffung mit der eigenen feierlichen Einleitung "Lasst uns den Menschen machen" eingeführt und nur von ihm wird gesagt, dass er nach unserem Bild und Gleichnis gemacht wurde. Was ist nun unter Bild, Abbild? Hebräisch Zelem, lateinisch Imago und Ähnlichkeit, Demus auf Hebräisch, Similitudo, näher zu verstehen. Die alttestamentliche Exegese gibt dazu keine einheitliche Antwort. Zelem will nach Art eines geschnitzten Bildes oder eines Gottesstandbildes etwas Konkretes ausdrücken. Während Demus diese Handgreiflichkeit etwas abschwächt und anzeigt, dass der Mensch zwar Gott nahestehe, aber keineswegs Gott gleich ist. Zur Klärung der Begriffe hilft der Kontext weiter, in dem sie gebraucht werden. Genesis 5,3 verwendet diese Begriffe wieder. Adam zeugte einen Sohn, der ihm ähnlich, Demus, war und sein Abbild, Zelem, und nannte ihn Seth. Hier ist an die Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn gedacht und besagt die Verwandtschaft beider. Die besondere Würde des Menschen verbietet auch, Menschenblut zu vergießen. Wörtlich, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut wird durch Menschen vergossen. Denn als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht. Genesis 9,6. Weisheit 2,23 verbindet den Bildgedanken mit der ewigen Bestimmung des Menschen. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Zur näheren Bestimmung der Gottebenbildlichkeit wurden im Verlauf der Theologiegeschichte verschiedene Vorschläge gemacht. Etwa die Vernunftbegabung, das haben wir auch heute in der Predigt vom Herrn Bischof gehört, etwa in der Vernunftbegabung oder die Herrschaftsstellung aufgrund seiner geistigen Überlegenheit. Oder das Für und Zueinander von Mann und Frau. Doch fehlt solchen Ansätzen das theologische Moment. Denn Die Gottebenbildlichkeit liegt weniger in der Vernunftbegabung und auch nicht in der Freiheitsbegabung des Menschen. Auch nicht, ist es nicht als statisches Sein zu verstehen, sondern als Beziehendlichkeit, als dynamische Relation von Urbild und Abbild, als dialogisch-responsoriale Entsprechung. Das klingt jetzt ein bisschen geschraubt und akademisch, aber es ist einfach gemeint, dass Gott und Mensch sich unmittelbar gegenüber sind und der Mensch verdankt sich dem göttlichen Schöpfungsruf und er ist Antwort auf diesen Ruf. Das soll er sein. Diese Gottebenbildlichkeit gehört nun nicht akzidentell zum Menschen, sondern kommt ihm wesenhaft und untrennbar zu. Und zwar dem ganzen Menschen in seiner leiblich, seelisch, geistigen Verfasstheit. Auch der Sünder verliert in dieser responsorial dynamischen Sicht nicht seine Gottebenbildlichkeit, denn der Sünder gibt eine ablehnende Antwort, womit aber sein Antwortsein eigentlich bestätigt wird. Der Geistigkeit des Menschen, die nicht zum Beispiel in objektiver Wissenschaftlichkeit aufgeht, eignet also ein Relationsmoment, eine Beziehung auf Gott hin. Der Mensch ist in einer Unmittelbarkeit auf Gott hin angelegt und mit ihm verwandt. Die Gottebenbildlichkeit vollendet sich in der Christusbildlichkeit. Christus, Gott und Mensch, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, so Kolosser 1,15. Er ist Abglanz seines Wesens. Der Gottmensch Jesus Christus ist somit das vollkommene Ebenbild Gottes. Von daher ergeben sich nun zwei Aspekte. Der eingeborene Sohn ist die vollkommene Imago, das vollkommene Bild Gottes. Und der Mensch ist ad imaginem, auf das Bild hin geschaffen. So wird die alttestamentliche Aussage vertieft. Es heißt im Neuen Testament, der Mensch ist geschaffen nach dem Gegenbild, nach dem Bild, nach dem Abbild Gottes, das Christus ist, und auf Christus hin ist er geschaffen. Soll es Christus das Bild, das Urbild, den Vater aufscheinen, und alle Menschen sind durch Christus und auf ihn hin erschaffen und bestimmt am Wesen und an der Gestalt des Sohnes teilzuhaben. Diese Sohneswürde, die in der Schöpfung schon grundgelegt ist, wird durch die Annahme der menschlichen Natur durch den Sohn erneuert und vertieft. In diesem Sinn heißt es im Tagesgebet der Weihnachtsoration: Allmächtiger Gott, du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch wunderbarer wiederhergestellt. Lass uns teilhaben an der Gottheit deines Sohnes, der unsere Menschennatur angenommen hat. Durch ihn, so die dritte Weihnachtspräfation, durch ihn schaffst du den Menschen neu und schenkst ihm ewige Ehre. Dein göttliches Wort wurde ein sterblicher Mensch und wir sterblichen Menschen empfangen in Christus dein göttliches Leben. Was ist Würde? Würde, so könnte man definieren, ist ein Wert, der keinen Preis hat. Vor Jahren diskutierte ein Illustrierte die Frage: Würden Sie um 1 Million Ihre Frau für eine Nacht hergeben? Sie ist ein Wert, der keinen Preis hat. Nicht um Geld zu erlangen. Vielleicht kann man sich so Würde ein bisschen erklären. Theologisch haben nun alle Menschen, geschaffen nach dem Bild Gottes und berufen zum ewigen Leben, diese Würde. In modernen Staatsordnungen gilt deshalb der Grundsatz, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und er deshalb gewisse unveräußerliche Grundrechte hat, die sogenannten Menschenrechte. Dazu gehören Rede- und Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit, Religionsfreiheit, Recht auf Leben und so weiter. Im großen Ganzen wurden solche Menschenrechte in gewisser Weise immer anerkannt. Doch blieb meistens offen, wer zu diesem Club Mensch überhaupt gehört. Die freien Bürger der eigenen Stadt, sicher, aber nicht die Sklaven. Die Kriegsgefangenen auch nicht. Angehörige anderer Rassen, Afrikaner, Rothäute, Juden im Dritten Reich, zum Teil Frauen, behinderte Ungeborene. Sie sehen, es gab immer die Vorstellung von der Würde, aber die Frage wer gehört zu diesem Club, der diese Würde hat. Man sieht daran, dass der Begriff Menschenwürde oft weniger von ethisch-anthropologischen Gesichtspunkten bestimmt ist, sondern bedroht ist vom Kalkül der Macht in der praktischen Durchsetzbarkeit. Wie uns heute bewusst wird, denken Sie nur an die Stichworte Pränataldiagnostik, um Behinderte oder ein ungewünschtes Geschlecht auszusondern. Nun noch einige Überlegungen zur Begründung dieser Würde. Nach Pascal liegt die ganze Würde des Menschen im Denken. Zwar ist der Mensch nur ein Schilfrohr, das Zerbrechlichste in der Welt ist der Mensch, aber ein Schilfrohr, das denkt. Wenn das Denken die Größe des Menschen ausmacht, läge die Würde in der Denkfähigkeit. Doch stellt sich die konkrete Frage nach der tatsächlichen Größe des Menschen, wenn sein Denken angesichts des Skeptizismus Pascals wörtlich töricht ist. Die gleiche Ambivalenz zeigt sich, wenn man die Würde des Menschen in den freien Willen verlegt. Frei angenommene Verantwortung ist zweifellos etwas Großes. Aber sie kann auch missbraucht werden. Kann, so muss ich fragen, die reine Potentialität, das heißt die Möglichkeit tiefer Wahrheitserkenntnis oder äußerste Liebestat, schon eine Auszeichnung sein, ohne einen Ansatz der Verwirklichung? Die Würde der menschlichen Person gründet letztlich in der Gottebenbildlichkeit. Über den Maßstab an Gott hinaus und über die Berufung zum ewigen Leben hinaus gibt es keinen höheren Maßstab. Da diese Gottebenbildlichkeit letztlich eine Gleichgestaltung mit Jesus Christus besagt, nimmt an dieser Würde nicht nur jeder Mensch teil, sondern gerade der Leidende, Kranke und Schwache, also die Geringen dieser Welt, erhalten eine besondere Beachtung. Dieser allen anderen vorzuziehenden Begründung kann man nicht den Vorwurf der Anmaßung machen, nämlich der aufgrund der geistig-technischen Fähigkeiten allen übrigen Lebewesen überlegene Mensch hätte sich gewaltsam diese Würde angeeignet. Würde wäre dann gleichsam Macht. Gerade im Hinblick auf die Umweltzerstörung und das Artensterben wird häufig der Vorwurf erhoben, es wäre in Genesis 1,28 grundgelegt, wo es heißt, macht euch die Erde untertan und herrscht über die Meeresfische, die Vögel des Himmels und über alles Getier. Darauf lässt sich erwidern, dass dieser Kulturauftrag nicht die Ausbeutung der Schöpfung meint, also das alttestamentliche Wort, sondern ein Hegen und Pflegen. So wurde er auch bis in die Neuzeit verstanden. Erst sie, die Neuzeit, hat Wissen als Macht über die Umwelt missverstanden, sie ausgebeutet und seinen egoistischen Streben unterworfen. Nach dem Verlust des Gottesglaubens blieb von der transzendenten Hoffnung nur noch der Fortschrittsglaube übrig, der dann das volle Glück des Menschen herbeiführen sollte, auch auf Kosten der Überforderung der Natur und ihrer Zerstörung. So ist Würde als Macht, als Verfügen können, verstanden worden. Aber die Würde der Gottebenbildlichkeit ist ein Geschenk des Schöpfers, das nicht usurpiert ist und missbraucht werden kann, sondern vor ihm rechenschaftspflichtig ist. Die Gottebenbildlichkeit schließt allerdings die übrigen Vorschläge für die Sonderstellung des Menschen ein. Wenn der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist und dieses Bild Christus, der Logos ist, ist auch die Sicht mancher Kirchenväter richtig, dass die Gottebenbildlichkeit in der Vernunftbegabung, der Logizität des Menschen liege, und schließt ebenso die Ebenbildlichkeit als freie Verantwortung für die übrige Schöpfung ein. Jetzt ein zweiter Punkt, die Würde der menschlichen Person als ethischer Angelpunkt. Die Ethik des Alten Testaments ist theozentrisch und theonom. Der Herr sprach, so beginnen die Weisungen im Buch Levitikus. Und im Buch Deuteronomium sagt Mose zum Volk wörtlich: Hiermit lehre ich euch, wie es mir der Herr, mein Gott, aufgetragen hat. Gesetze und Rechtsvorschriften, ihr sollt sie innerhalb des Landes halten, in das ihr hineinzieht, um es in Besitz zu nehmen. Ihr sollt auf sie achten und sie halten. Darin besteht eure Weisheit und eure Bildung in den Augen der Völker. Wenn sie dieses Gesetzeswerk kennenlernen, müssen sie sagen: In der Tat, diese große Nation ist ein weises und gebildetes Volk. Denn welche große Nation hätte Götter, die ihr so nah sind, wie Jahwe, unser Gott, uns nah ist, wo immer wir ihn anrufen? Oder welche große Nation besäße Gesetze und Rechtsvorschriften, die so gerecht sind, wie alles in dieser Weisung, die ich euch heute vorlege? Und in Baruch 4,4 heißt es: Glücklich sind wir, das Volk Israel, denn wir wissen, was Gott gefällt. Die Gebote sind verbindlich und weise, weil sie von Gott stammen. Die anderen Völker kennen Gott und die weisen Gebote nicht. Jesus lieben heißt nach Johannes 15,10 seine Gebote halten. Das Handeln soll der Bibel nach theonom bestimmt sein, also von Gott auf Gott ausgerichtet. In der neuzeitlichen Theologie geht jedoch der Trend zu einer autonomen, anthropozentrischen Begründung. Autonomie ist nach Kant die Ablehnung der Bestimmung von Neigungen oder allgemein von etwas außer dem Ich. Die Heteronomie wäre eine der Moral entgegengesetzte Fremdbestimmung, eine Bestimmung von fremden Willen. Wenn ich also nur das tue, was ein anderer will, dann bin ich eigentlich gar kein moralischer Mensch. Mein Handeln muss autonom sein. Daneben fällt ein zweiter Aspekt ins Gewicht: die Aufwertung der nicht-theologischen Wissenschaften. Bisher hatten biblisch-theologische Aussagen auch für den profanen Bereich Geltung. Etwa der Schöpfungsbericht für Alter und Entstehung der Welt. Die Bibel galt gleichsam als universales Lehrbuch, als Überlehrbuch in allen Fragen. Hinter dieser Sicht stand die Auffassung von der Verbalinspiration. Das heißt, dass Gott als der Verfasser der Heiligen Schriften auch den Wortlaut der Bibel mitgeteilt hätte. Wenn nun Gott sich nicht irren kann, muss doch die Bibel unfehlbar sein. Diese Sicht, die allerdings schon in der Antike auf Widerstand gestoßen ist, wurde nun in der Neuzeit aufgrund verschiedener wissenschaftlicher Forschungsergebnisse modifiziert. Sozusagen ist diese Aussage der Bibel noch haltbar aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse. Sigmund Freud sprach von den drei Demütigungen des Menschen durch die Wissenschaft. Erste, er und sein Lebensraum Erde ist nicht mehr Mitte der Welt wie im geozentrischen Weltbild, sondern irrt wie ein Nomade im Weltraum umher. Zweitens, der Mensch ist nicht mehr geleitet durch die Vernunft, sondern durch das Unterbewusste, das heißt seine Triebe und Strebungen. Drittens, der Mensch ist nicht mehr Ebenbild Gottes, sondern im Darwinismus des Tieres. Die Theologie war aufgrund dieser Auseinandersetzungen mit den modernen Wissenschaften gezwungen, ihre Positionen neu zu überdenken. Und sie tut es. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Aussage des Zweiten Vatikanums von der Autonomie der irdischen Wirklichkeiten, besonders in der Pastoralkonstitution Die Kirche in der Welt von heute oder lateinisch Gaudium et Spes. In Artikel 36 heißt es, wenn wir unter Autonomie der irdischen Wirklichkeiten verstehen, dass die geschaffenen Dinge und auch ihre Gesellschaften ihre eigenen Gesetze und Werte haben, die der Mensch schrittweise erkennen, gebrauchen und gestalten muss, dann ist es durchaus berechtigt, diese Autonomie zu fordern. Die Geschöpfe haben wörtlich ihren Eigenstand, ihre eigene Wahrheit, ihre eigene Gutheit sowie ihre Eigengesetzlichkeit und ihre eigenen Ordnungen, die der Mensch unter Anerkennung der in den einzelnen Wissenschaften und Techniken eigene Methode achten muss. Diesen Aussagen zufolge steht also den geschaffenen Dingen und den Wissenschaften ein eigener Bereich, das heißt eigene Gesetze und Werte zu. Das bedeutet zum Beispiel konkret, ob sich die Erde bewegt oder die Sonne, entscheidet die Astronomie und gehört nicht in den Bereich der Theologie. Gleiches gilt auch für die Medizin, Physik und Archäologie. Doch muss die betreffende Wissenschaft immer methodisch korrekt vorgehen. Dann, so das Konzil, könne es zwischen Glauben und Wissenschaft keinen Widerspruch geben. Die Beachtung der Methodenkorrektheit fordert jedoch auch, dass der Wahrheitsanspruch einer Aussage sich auf diese Methode beschränkt. So kann zum Beispiel ein Mediziner mit der physikalischen Methode der Durchleuchtung zwar einen Knochenbruch oder einen Magendurchbruch erkennen, aber nicht das Wesen des Menschen. Diese Öffnung der Theologie zugunsten der Eigenständigkeit der irdischen Wirklichkeiten, Gesetze und Werte ist zu begrüßen. Eine lange Kontroverse kann beendet werden. Allerdings bleibt eine klare Beschränkung auf die je eigene Methode geboten. Ferner sei dem Theologen auch der Hinweis gestattet, dass diese Öffnung für die Ergebnisse der Profanwissenschaften von der Theologie viel entschiedener betrieben wird als in umgekehrter Richtung seitens der Profanwissenschaften. Jede Verengungen und Verschließungen müssen kritisch beurteilt werden. Die Theologen sind mehr bedacht, auf die übrigen Wissenschaften einzugehen, als umgekehrt. Viele der profanen Wissenschaften kennen gar nicht, was die Theologie sagt, aber reden. Diese geben oft ihre biologischen und psychologischen Ergebnisse als Wesensbestimmungen des ganzen geistig-personalen Menschen aus. Solche methodischen Engführungen sind zu bedenken. Bei allen diesen Auseinandersetzungen geht es in ethischer Hinsicht um das Menschenbild, um die Würde des Menschen. Weil der Mensch die Würde der Gottebenbildlichkeit, der Verwandtschaft mit Gott und der personalen Berufung zur ewigen Gemeinschaft mit ihm sich nicht selbst nehmen kann, muss ihm geschenkt werden. Deshalb sagen wir, dass jeder Mensch seine Existenz dem schöpferischen Ruf Gottes verdankt. Diese Würde besagt nach Gaudium et Spes, Artikel 24, dass man sich einem Menschen aufrichtig hingeben darf. Wörtlich, ja, wenn der Herr Jesus zum Vater betet, dass alle eins seien, wie auch wir eins sind, und damit alle Horizonte aufreißt, die der menschlichen Vernunft unerreichbar sind, legt er eine gewisse Ähnlichkeit nahe zwischen der Einheit der göttlichen Personen und der Einheit der Kirche Gottes in der Wahrheit und in der Liebe. Dieser Vergleich macht offenbar, dass der Mensch, der auf Erden die einzige von Gott um ihrer selbst willen gewollte Kreatur ist, sich selbst nur durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst vollkommen finden kann. Selbstverwirklichung geschieht also durch Hingabe und ist deshalb nicht Weggabe und Verlust, weil der Mensch eine um ihrer selbst willen gewollte Natur ist, das heißt wahrhaft geliebt werden kann. Wegen dieser Würde der menschlichen Person gilt, dass die Liebe die einzig korrekte Weise ist, dem Menschen zu begegnen. Also nicht, dass ich ihn brauche, vielleicht sogar missbrauche, ihn von meinen Wagen spanne. Das ist keine korrekte Weise, einem Menschen zu begegnen. Diese Sicht übertrifft meines Erachtens Kants Forderung, so zu handeln, dass man den anderen nie als Mittel, sondern als Selbstzweck versteht. Damit aber eine Handlung nicht heteronom, sondern autonom, das heißt eingesehen und frei bejaht werden kann und so angesehen werden kann, muss nochmals auf Ausführungen über die Gottebenbildlichkeit zurückgegriffen werden. Die Vernunftbegabung allein, so wurde klar, kann noch nicht als hinreichende Begründung der Würde der menschlichen Person gelten. Doch führt die christologische Vertiefung des Abbilds weiter. Wenn der Mensch nach dem Bild Gottes, das Christus ist, geschaffen wurde und die Gottebenbildlichkeit im Logos begründet ist, dann ist die Abbildlichkeit auch argumentativ und denkerisch einsichtig zu machen und zu vermitteln. Was heißt das? Das besagt, in den pluralen Meinungsangeboten ist die theologische Sicht nicht eine unter vielen, eben die katholische Position, die aber Vertreter anderer Richtungen nicht überzeugen muss. Zum Beispiel die Ablehnung der Abtreibung oder der Stammzellenforschung gelte nur unter der Voraussetzung des katholischen Glaubens. Du als Katholik darfst das nicht, wird gesagt. Aber in einer pluralistischen Staatslehre kann nicht verpflichtend gemacht werden, das, was die katholische Kirche lehrt. Und einen Atheisten kann es nicht binden. Euthanasie und Selbstmord zum Beispiel werden von liberalen Kreisen der Gesellschaft dem individuellen Entscheidungsspielraum zugeordnet. Also als Katholik darfst du dich nicht selbst töten, darfst du nicht abtreiben und so weiter, aber als Atheist bist du ja nicht an die Lehre der katholischen Kirche gebunden. Um die Problematik auf den Punkt zu bringen: Das Grundgesetz erklärt die Würde der menschlichen Person für unantastbar. Handelt es sich hier nur um eine positive Bestimmung, verständlich und erklärbar als Reaktion auf die Gräueltaten des Narzissmus? So sagen die einen. Das Grundgesetz selbst stützt eine solche Vorstellung allerdings nicht, wenn es jene, die Grundrechte betreffenden Paragraphen, für prinzipiell unabänderlich bestimmt. Sie können daher nicht positivistisch verstanden werden, weil sie immer gelten müssen. Nun muss aber das noch begründet werden, was ich hier thesenhaft vorgetragen habe. Nach katholischer Auffassung begründet zwar die Vernunft nicht die moralischen Gesetze, aber sie sind aufgrund des hohen Stellenwerts der Vernunft in der katholischen Theologie rational aufweisbar und nachvollziehbar. Gerade von der katholischen Moraltheologie kann man nicht sagen, dass sie nur Sondergut für die Katholiken sein will, wie die Naturrechtslehre zeigt. Von ihr werden die Weisheit der Menschheit, die Erkenntnisse der Philosophie aufgegriffen und im Licht der Offenbarung beurteilt. Glaube und Wissen denkerisch zu vereinbaren, gehört zu den Anliegen der katholischen Theologie. So kann sich die katholische Theologie auf die Basis der gemeinsamen Vernunft mit den verschiedenen weltanschaulichen Positionen argumentativ auseinandersetzen und muss von diesen nicht zuerst den Sprung des Glaubens verlangen. Das Wort Böckenfördes, das der weltanschaulich und religiös neutrale Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht geben kann, ist insofern richtig, als der Staat die Sicht von der unantastbaren Würde der Person von der Offenbarungstheologie her bezieht. Aber insofern falsch sollte damit gemeint sein, dass diese Sicht nicht auf der Basis der allen Menschen gemeinsamen Vernunft einsichtig zu machen ist. Insofern kann man aber die theonome Ethik nicht als Heteronomie ablehnen, denn Heteronomie bedeutet, ein anderer bestimmt das, ich verstehe es gar nicht, ich bin gar nicht frei, ich muss das einfach tun. Denn der Mensch kann mit seiner Vernunft diese theonome Ethik einsehen und sie wird und sie kann vom Gewissen bejaht werden. Nun der dritte Punkt, die Verteidigung der Menschenwürde durch Kirche und Theologie. Von den drei Demütigungen des Menschen durch die neuzeitliche Wissenschaft wurde oben gesprochen. Wenn Kirche bzw. Theologie in Vergangenheit und Gegenwart auf einigen Gebieten mit den Wissenschaften in Konflikt stand oder auch heute noch steht, dann verteidigt sie die Würde des Menschen. Das sei klar betont, auch wenn zugleich zugegeben werden muss, dass die Theologie bei dieser Auseinandersetzung nicht immer sofort die besten Argumente gekannt hat. Sie hat dabei gelernt, auch aus eigenen Fehlern. Gegen die Verlagerung der theonomen Begründung des rechten Handelns, das vom Gebot Gottes ausgeht, auf die anthropozentrische Begründung, die die Würde des Menschen in die Mitte stellt, mag nun von manchen, die mehr einer konservativ-traditionellen Sicht zuneigen, eingewandt werden, hier werde zu wenig von Gott und von der Verantwortung vor ihm gesprochen und mehr vom Menschen. Dieser Ansatz spreche nur indirekt von Gott, nämlich bei der Begründung der Menschenwürde, und sei deshalb ein Indiz für die Gottvergessenheit des modernen Menschen. Im Übrigen wäre, so dieser Einwand, die direkte Rede von Gott und seinem Gericht, das heißt die Verantwortung vor ihm, wirksamer. Dieser Einwand sei zum Schluss noch näher bedacht. Über das pastorale Argument der Wirksamkeit kann man trefflich streiten. Es begegnet schon in den Psalmen, wo der Frevler das Böse mehr liebt als das Gute und ausruft, es gibt keinen Gott. Der Sünder in seinem Hochmut leugnet Gott und lässt sich durch den Verweis auf sein Gericht wenig beeindrucken. Der theonome Ansatz kann also ebenso unwirksam bleiben. Aber auch der indirekte Ansatz bei der Menschenwürde kann sehr fruchtbar sein. Dies bestätigt ein Blick in die Mission in Indien, wo die christliche Lehre von der Gottebenbildlichkeit, die Parias, die unterste gesellschaftliche Kaste, ein neues Selbstwertgefühl erleben lässt und sie für das Evangelium aufschließt. Der Hass der Hindus gegen die Christen, die zum Teil physischer Verfolgung unterliegen, gründet in dieser Sicht von der gleichen Würde der Menschen. Also in der heutigen religiösen Diskussion ist die Gottebenbildlichkeit ein ganz wichtiger Angelpunkt und Drehpunkt. Man kommt bei den Indern ganz anders an, wenn man sagt, du, der zum Parias gehörst, zur untersten Kaste. Du bist gleichen, du hast gleiche Würde. Und das ist sozusagen ein Ansatz für die Mission. Das Gleiche gilt im Gespräch mit dem Islam, dass man herausstellt, jeder Mensch, auch die Frauen, haben die gleichen Rechte, sind in gleicher Weise Mensch. Diese Ebenbildlichkeit in die Mitte zu stellen, ist ein missionarischer Ansatz. Wenn man genau hinschaut, nicht die Gottheit Christi und die darauf fundierende Absolutheit des Christentums sind der Stein des Anstoßes in den Augen der Inder. Sie verehren viele Gottheiten, sodass es auf einem Meer, also Christus, gar nicht ankommt bei den Indern. Problematisch ist für sie die einmalige Würde jedes Menschen, die sich aus der Gottebenbildlichkeit herleitet. Die dynamische, als Beziehendlichkeit verstandene Gottebenbildlichkeit kann zentraler Impuls zur Mission und zur gläubigen Existenz sein. Dieser Impuls kann noch vertieft und ausgeweitet werden, wenn die Imago Dei im Sinn der Kirchenväter als Christusförmigkeit verstanden wird. Also geschaffen nach dem Bild, das Christus ist, ist der Mensch. Dann, wenn der Mensch in seiner Christusförmigkeit gesehen wird, dann hat nicht nur jeder Mensch die gottgeschenkte Würde, sondern wird die Würde des Leidenden, des Armen, des Behinderten, also jener, die in den Augen der Welt, siehe wieder die Diskussion um die Pränataldiagnose, weniger gelten, diese Sicht wird pointiert beleuchtet. sie gelten genauso viel. In der Gerichtsrede identifiziert sich ja Jesus mit den Hungernden, den Nackten, Gefangenen und Kranken. Die indirekte Methode hat also durchaus seine Stärken. Im Übrigen begegnet man ihr schon im Alten Testament, Genesis 9,6. Also keine Menschen töten, weil er nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Auch für diese Benachteiligten ist das Wort von Gaudium in Spes in Erinnerung zu rufen, dass der Mensch, wörtlich, die einzige von Gott um ihrer selbst willen gewollte Kreatur ist. Von dieser Würde dürfen wir nicht nur reden. Wir Christen müssen sie auch durch Liebe bezeugen. Sonst könnte die Rede hohl klingen. Dass diese Würde des christusförmigen Menschen Angelpunkt für die Begründung der Lehre der Kirche ist und dass diese Lehre auch einem Nichtchristen vermittelbar ist aufgrund der alle Menschen gemeinsamen Vernunft. Dankeschön.
Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Sie hörten in der Credo-Sendung einen Vortrag von Professor Anton Ziegenhaus zum Thema Die Würde der menschlichen Person als Maßstab ethischen Handelns. Professor Ziegenhaus ist emeritierter Professor für Dogmatik an der Universität Augsburg. Den Vortrag hielt er am 3. Juni 2009 bei der 17. Theologischen Sommerakademie in Augsburg. Diesen Vortrag können Sie auch in unserem Podcast-Angebot auf horeb.org nachhören, beziehungsweise sich ganz klassisch bei unserem CD-Dienst auch als CD bestellen. Unser Ü-Team war vor Ort und hat die Vorträge bei der 17. Theologischen Sommerakademie zum Thema irregeleiteter Fortschritt im Schnittpunkt zwischen Emanzipation und christlichem Glauben mitgeschnitten. Den nächsten Vortragsmitschnitt hören Sie am nächsten Mittwoch, Mittwoch der 12. August, wieder hier in der Credo-Sendung. Dann hören Sie den Moraltheologen Professor Joachim Pieksa, ebenfalls von der Universität Augsburg, und er sprach zum Thema »Ist der Hirntod der Tod des ganzen Menschen?« Hier im Programm geht es jetzt weiter mit der Komplett. Wir beten das Nachtgebet der Kirche. Ihnen einen gesegneten Abend, weiterhin viel Freude hier im Programm bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Das wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.